Sehr verehrte Damen und Herren, werte Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, Sie und euch alle so zahlreich heute Abend hier begrüßen zu können zu der Abendveranstaltung mit Detlef Clausen im Rahmen der Veranstaltungsreihe Dass Auschwitz nicht noch einmal sei, kritische Theorie heute. Bevor ich ein paar wenige Worte zu Herrn Clausen sagen werde, möchte ich auf einige formale und auch nicht ganz so formale Dinge hinweisen. Das erste ist natürlich der Dank an alle Veranstalter, dass es so wunderbar hier hat klappen können, was neben Kritikmaximierung Hamburg auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist, das Institut für die Geschichte der deutschen Juden und das Westwerk. Das ist ganz wunderbar alles gewesen und ich freue mich sehr, dass es so gut geklappt hat. Hinweisen, und bevor das untergeht, möchte ich noch auf zwei Veranstaltungen. Die zeitlich nächste ist mit Ingo Elbe zu Anonymer Herrschaft am 7.12. um 19 Uhr im Gängeviertel. Und die zweite Veranstaltung der Veranstaltungsreihe findet am 10. Januar Hörsaal B im Hauptgebäude statt mit Gunzlin Schwiedner. Nun zu Ihnen, Herr Clausen. Ich glaube nicht, dass ich hier in dem Rahmen wirklich viel Worte über Sie verlieren muss. Sie sind geboren in Hamburg, aufgewachsen in Bremen, haben in Frankfurt studiert. 1985 haben Sie sich, wenn ich es richtig sehe, in Hannover habilitiert und halten dort noch eine Professur für Gesellschaftstheorie, Kultur- und Wissenschaftssoziologie. Für mich sind Sie auch bekannt geworden über Ihre gesellschaftsgeschichtliche Analyse des Antisemitismus über die Grenzen der Aufklärung, das ja mittlerweile erfreulicherweise 3 Auflagen erlebt hat.
4.
4. Das freut mehr. Und neben diversen Publikationen in der Zeitschrift Links, die des sozialistischen Büros gewesen ist, und später den Hannoverschen Schriften, haben Sie auch Analysen vorangetrieben der revolutionären Gewalt in Metropolen wie im Trikont, zu Psychoanalyse geschrieben, zur Geschichte des Fußballs und zu Fragen des Geschmacks und auch die Kritik an Antisemitismus und Rassismus vorangetrieben. Und lange Zeit waren Sie, wie Rolf Thielemann einmal bemerkt hat, auch der Einzige und der Erste, der auf die Bedeutung von Auschwitz in der adornischen Philosophie hingewiesen hat. Heute Abend haben Sie Ihren Vortrag, Referat, Gespräch, wie es sich auch entwickeln wird, betitelt mit Das Veralten der kritischen Theorie zur Frage, ob der kategorische Imperativ Adornos alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, überholt sei. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und würde mich auch freuen, wenn wir uns danach an eine schöne, rege Diskussion, die hier stattfinden lassen können. Danke.
Ja, vielen Dank, Herr Plass, für diese nette Begrüßung und auch für die Initiative, dass Sie mich hier nach Hamburg eingeladen haben. Hamburg gehört zu den Städten in Deutschland, an denen ich neben München am seltensten gewesen bin. Und ich komme aber gerne nach Hamburg und bin auch gerne hierher gekommen. Und ich freue mich ganz besonders, dass Sie hier so zahlreich heute Abend erschienen sind. Ich möchte heute Abend zu Ihnen sprechen über das Veralten der kritischen Theorie und tatsächlich die Frage stellen, ob eben der kategorische Imperativ oder der neue kategorische Imperativ, wie Adorno das selbst genannt hat, den er 1966 formuliert hat in der negativen Dialektik, nämlich Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, den wirklich auf den Prüfstand der Aktualität zu stellen. Vielleicht ein paar Worte im Voraus dazu zur kritischen Theorie. Die kritische Theorie ist ja dem Schicksal nicht entgangen, was Adorno immer befürchtet hat, dass sie kommuniziert wird. Und damit Kommunikation ist interessanterweise bei Adorno ein ganz kritischer Begriff. Und wie Sie wahrscheinlich in der heutigen Öffentlichkeit, wird ja die kritische Theorie sehr, sehr stark identifiziert mit Jürgen Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns. Und ich weiß nicht, ob man da irgendwie einen Kampf gegen Windmühlen oder eine Sisyphus-Arbeit zu leisten hat. Der Begriff der kritischen Theorie ist eigentlich verschwunden hinter der akademischen Konjunktur, den die kritische Theorie in der zweiten Hälfte der 80er Jahre angenommen hat. Und das sind, ich meine, für die meisten von Ihnen sind das alte Geschichten weit weg. Trotzdem muss man doch enorm darauf achten, um ein gewisses Zeitgefühl zu entwickeln, nämlich eben, dass Adornos negative Dialektik Widerwillen, sein letztes Werk, nicht das komme Philosophiegeschichte oder Opus Magnum und so weiter und so fort. Ja, wenn er nicht den Herzinfarkt gehabt hätte, dann hätten wir noch ganz andere, nicht Opera Magna von Adorno bekommen. Wissen wir auch aus dem Nachlass, nicht das große Beethoven-Buch, das ist wirklich von außerordentlicher Bedeutung. Ich habe selbst noch in den 60er Jahren die Ästhetikvorlesung gehört. Die Ästhetikvorlesung, er hat es ja immer so gemacht, dass die Vorlesung waren irgendwie die Vorbereitung für ganz große Werke, und die Ästhetik von Adorno wäre auch eben ganz sicher ein ganz großes Werk geworden. Allein die Vorlesung ist schon ein Vergnügen, die zu lesen heutzutage, weil sie sich doch so sehr unterscheidet von dem, was so akademisch üblich geworden ist. Und da komme ich gleich auf einen ganz wesentlichen Punkt zu sprechen, nämlich der zur wirklich kritischen Theorie gehört, die einer kritischen Theorie, die mit diesem Namen auch ernst macht und diesen Namen verdient. Also wenn ich von kritischen Theoretikern spreche, spreche ich zunächst einmal immer von Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Leo Löwenthal, Friedrich Pollock kennt kaum einer noch, aber er ist sehr, sehr wichtig gewesen. Das war nämlich in der Tat der engste Freund von Max Horkheimer, und ohne den hätte es das Institut nie gegeben, und das Institut hätte auch das Exil nicht überlebt, wenn Friedrich Pollock nicht da gewesen wäre. Okay, also ich spreche davon, von dieser kritischen Theorie, die diese Leute gemacht haben. Es ist auch ganz wichtig, dass man gleich zu Anfang sich das deutlich macht. Die kritische Theorie, die die in den 20er Jahren gemacht haben, diese kritische Theorie war ein überindividuelles Projekt. Also nicht irgendwie ein paar akademische Ehrgeizlinge. Das größte Schimpfwort, das sie untereinander hatten, war Karrierist. Also das wollten die gar nicht. Da warst du gleich draußen. Ne? Also wenn du irgendwie den Verdacht des Karrieristen gerätst. Ne? Und, also nur also um dieses Selbstverständnis einmal zu belegen. Ganz sicher, und das hat er später im Exil den großen Spott von Brecht und Eisler eingetragen, ganz sicher war das so, dass es eine außerordentlich günstige Situation am Ende der Inflationsperiode in Deutschland war, 1923-24, dass nämlich der alte Hermann Weil, ein großer Getreidehändler aus Argentinien, der ausgewandert war aus Mannheim nach Argentinien und der den Ersten Weltkrieg in Argentinien gut überstanden hatte und nämlich ein Vermögen in Goldpesos besaß, und das war außerordentlich günstig in der Zeit der Inflation. Ich glaube, ich habe das mal nachgeforscht. 1923 genügte eine Spende von $100, um die gesamte geisteswissenschaftliche Fakultät der Frankfurter Universität zu ernähren. Für ein Semester. Also da sieht man ungefähr, was die Inflationsperiode bedeutet hat. Und nun kam eben der Herr Weil, der sich Sorgen um seinen Sohn machte, weil der irgendwie, erst war der im Soldatenrat und kurfte da in Frankfurt rum beim Arbeiter- und Soldatenrat Dann freundet er sich mit Clara Zetkin an und also es war für den Vater schwer zu ertragen. Das Ganze versuchte dann irgendwie was Sinnvolles für ihn auszusuchen. Hat er gesagt, wir gründen jetzt mal ein Institut an der Universität, an der Universität, nicht in der Universität, nicht, sondern an der Universität. Das war eine sehr geschickte Konstruktion, weil der alte Herr Weil war sehr klug. Der traute natürlich den deutschen staatlichen Behörden nicht. Dann hat gesagt, wir müssen wieder so eine Konstruktion finden, also eben diese berühmte An-Konstruktion, so eine Konstruktion finden, dass wir da ein bisschen die Kontrolle darüber behalten, das Institut und das nicht alles in die Hand der damals, also ich unterstreiche das doppelt, damals aufgeschlossenen Sozialdemokraten. Nicht, das in Frankfurt, nicht, das war ganz klar, es war zum ersten Mal überhaupt eine sozialdemokratische Regierung in Preußen gab. In Frankfurt war ja Teil Preußens. Und die waren eben sehr, sehr daran interessiert, neue Leute an die Universität zu bringen, weil, das kann man sich ja heute, glaube ich, kaum vorstellen, die deutschen Universitäten ein Hort der Reaktion waren. Ein Hort der Reaktion. Und deswegen versuchten nämlich die Sozialdemokraten überall da, wo sie an die Macht kamen, vor allem Soziologie zu fördern. Ne? Bis dahin gab es überhaupt keine Soziologie an deutschen Universitäten. Und so ist es auch sogar in Hamburg nicht zu einer Soziologie gekommen, nicht? Nach dem Ersten Weltkrieg. Nicht? Weil es war klar, nicht, da sollen neue Leute reinkommen und da müssen sie gar nicht lange gucken. Natürlich waren es sehr oft Juden, nicht? Die vorher nämlich keine Chance hatten, an der deutschen Universität überhaupt eine Stelle zu bekommen. Nicht? Das hat ja Max Weber noch in seiner berühmten Rede von 1918 Wissenschaft als Beruf gesagt, ne? Bist du Jude, 1918 wohlgemerkt, nicht, bist du Jude, dann lass alle Hoffnung fahren. Dann hat es keine Chance, ne? An der deutschen Universität. Das muss man sich auch einfach mal klar machen, was da eigentlich los war. Nicht? Und hier finanzierte Herr Weil dieses Institut. Und die Idee war aber, er hat das Geld gegeben, das war im Mäzen alten Stils. Sie haben ihn ein bisschen damit gewonnen, die jüngeren Leute, also vor allem dann später Max Horkheimer und Pollock, sie haben ihn für diese Idee eigentlich gewonnen, dass sie gesagt haben, und so weiter, wir erforschen auch den Antisemitismus. Und das hat ihm Herrn Weil sehr eingeleuchtet. Das war irgendwie klar, am Ausgang des Ersten Weltkrieges antisemitische Welle in Deutschland gegeben. Die Juden sind an allen schuld, Niederlage und so weiter. Dolchstoßlegende, Herzberger, diese ganzen alten Klamotten zähle ich da auf. Also das hat ihn bewegt. Und die haben das aber im Zusammenhang gebracht mit eigentlich Erforschung der Geschichte der sozialen Bewegung. Das war die Grundidee eigentlich des Instituts. Und nun kommt aber was sehr, sehr Interessantes. Die Voraussetzung, das zu machen, jetzt von die intellektuelle Voraussetzung, war die, dass man erforschen wollte, eigentlich warum die Revolution in Deutschland schiefgegangen ist. Das war die Ausgangsfragestellung. Warum ist die Revolution gescheitert? In Deutschland, in Österreich, in Ungarn? Nicht? Das war eigentlich das. Und warum hat die irgendwie in Russland funktioniert, aber außerhalb Russlands überhaupt nicht? Das war die Ausgangsfragestellung. Und jetzt kommt etwas sehr, sehr Merkwürdiges, dass 40 Jahre später fing so etwas an wie überhaupt Theoriegeschichtsschreibung. Und diese 45 Jahre später, diese Theoriegeschichtsschreibung, die hakt eigentlich durch die Bank, wenn Sie die Schriften da aus den frühen 70er Jahren lesen, steht da immer drin, ja, also das war so, bis 1933 war die kritische Theorie vom revolutionären Optimismus geprägt, nicht? Und weiß der Teufel, nicht? Was der Teufel, was revolutionärer Optimismus und sei ganz marxistisch gewesen. Und dann war 1933 nicht sehr schwere Enttäuschung gekommen und so weiter und so fort. Hätten sich vom Marxismus abgewandt und so weiter. Liest man die Sachen nach, also die originalen Texte nach, wie kann man auf so eine Idee kommen? Wie kann man auf so eine Idee kommen? Ja, das ist einfach zu erklären. Also eine Theoriegeschichte schreiben, das ist einfach zu erklären. Nämlich sozusagen Anfang der 70er Jahre, in der Bundesrepublik, erschien das als ein hochinteressantes Programm, an das man anknüpfen konnte. Aber nicht mehr in der Form des revolutionären Marxismus, sondern nicht gerade die Enttäuschung mit dem revolutionären Marxismus. Dann in den 30er Jahren sei so etwas entstanden wie ein interdisziplinäres Forschungsprogramm. Ja, und das war die akademische Mode in den 70er Jahren, so ein bisschen links, ne, ein bisschen linksliberal angehaucht, nicht diese Vorstellung, jetzt müssen wir interdisziplinär arbeiten, alles zusammenbringen, Soziologie, Psychoanalyse und so weiter. Und da bot sich irgendwie die kritische Theorie dafür an. Aber das ist ein Artefakt. Und das hat mit der kritischen Theorie sehr, sehr wenig zu tun. Die hatten auch ganz andere Probleme, nämlich Mitte der 30er Jahre. Die waren im Exil. Da haben die keine interdisziplinären Forschungsprogramme. Die haben sich überlegt, wie überleben wir dieses Exil? Und das ist unglaublich schwierig in einer ganz, nicht in einer ganz anderen Welt. Nicht zunächst in Frankreich, nicht? Und dann eben in den Vereinigten Staaten. Auch da muss man enorm aufpassen, weil da viel in der Theoriegeschichtsschreibung ein unglaublicher Quatsch noch bis in die 80er Jahre geschrieben worden ist, wo die Leute ihre eigenen Fantasien abgehandelt haben. Das hat mit der gesellschaftsgeschichtlichen Realität überhaupt nichts zu tun. Tatsächlich ist es so, dass dieses amerikanische Exil für die kritische Theorie, Herausbildung der kritischen Theorie, nicht nur wichtig war, sondern ganz entscheidend war. Nämlich, es kommt etwas anderes rein, nämlich in die kritische Theorie kommt etwas anderes rein, nämlich die amerikanische Erfahrung. Amerikanische Erfahrung, warum ist die so bedeutend? Die amerikanische Erfahrung ist aus zwei Gründen für die kritische Theorie außerordentlich bedeutend. Das eine ist tatsächlich, dass in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in Deutschland, aber auch nicht dem Griff nach der Weltmacht, dann im Zweiten Weltkrieg und dem auch dem Zusammenbrechen der europäischen, kontinentaleuropäischen Demokratien, denken Sie nur an Frankreich, dass auf einmal man das sich überlegen musste, was ist die letzte Ressource? Die letzte Ressource gegen den nationalsozialistischen Griff zur Weltmacht. Und die letzten Ressourcen waren tatsächlich die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion. Und nun schreibt Horkheimer diesen programmatischen Aufsatz, wo der Name kritische Theorie zum ersten Mal auftaucht, 1937, traditionelle und kritische Theorie heißt er. Interessanterweise im amerikanischen Exil geschrieben, auf Deutsch. Auch auf Deutsch publiziert. Die Zeitschrift für Sozialforschung, das war das Hausorgan, mit dem sich das Frankfurter Institut für Sozialforschung an die Öffentlichkeit wandte, erschien bis 1939, erschien die in den Vereinigten Staaten auf Deutsch. Was heißt das, dass sie auf Deutsch erschien? Die war erstens nur lesbar für eine ganz kleine Community. Im Grunde genommen waren es Exilanten, die das gelesen haben. Und, okay, die deutsche Universität, beziehungsweise die deutsche Universität in der damaligen akademischen Generation in den USA sprachen sehr viele Deutsch. Ne, weil sozusagen die deutsche Universität des 19. Jahrhunderts, da sind sehr viele noch hingegangen und haben da studiert, vor dem Ersten Weltkrieg, sind noch nach Deutschland gegangen und damals galt die Deutsche Akademie als außerordentlich vorbildlich, die Zeiten haben sich geändert, galt als besonders vorbildlich durch diesen ganzen Stil Ausbildung, Oberseminar, Seminar, nicht? Hier werden richtige kleine, große Geister herangezüchtet. Mandarinuniversität, nicht? Das ist später von Ringer genannt worden. Diese Mandarinuniversität spielte noch in den amerikanischen Elite-Universitäten eine große Rolle. Sehr, sehr interessant ist eigentlich dann die Geschichte, wie die kritische Theorie in den USA angekommen ist. Das Institute for Social Research, das Horkheimer dann in den USA hat etablieren können, war an der Columbia University in den 30er Jahren. Und jetzt gibt es wieder die nächsten Legenden, nicht? Also was der Teufel, was hier deutsche kritische Theoretiker unverständlich und so weiter und so fort. Warum hat Columbia die genommen? Nein, weil das Institute for Social Research hieß, deswegen haben die das genommen, weil sie wollten ein empirisch forschendes Institut haben und nicht eben die deutschen Theoretiker, weil nämlich Columbia stand in dem Ruf, dass die Columbia-Soziologie in New York dass die alles Theoretiker, das sind alles Theoretiker, MacIver, kennt kein Mensch mehr, aber MacIver, wie die alle hießen, ne? Dass die alle große Theoretiker seien und deswegen die New Yorker total an Boden verlieren gegenüber der Chicago School. Ne? Die Chicago School war damals die führende, ne, führende Schule in den Vereinigten Staaten und die machten Urban Sociology. Und die bis heute noch sehr, sehr lesenswerte Geschichten sind. Ne? Aber die galten immer als die großen Empiriker. Ne? Und jetzt haben wir gesagt, jetzt holen wir uns mal diese Frankfurter und die machen für uns jetzt ein empirisches Institut. Also Sie sehen schon wieder, die Wissenschaftslegende hat mit der gesellschaftlichen Realität wenig zu tun. Ne? Wenig zu tun. Das war auch nicht so unberechtigt, das war überhaupt nicht so unberechtigt, diese Geschichte. Nämlich, die Frankfurter hatten vor allem ganz, ganz wichtig, ausgehend in der ausgehenden Weimarer Republik die berühmte Arbeiter- und Angestelltenuntersuchung gemacht, die aber nicht fertig geworden ist. Aber die Arbeiter- und Angestelltenuntersuchung sollte eben erforschen die demokratischen Einstellungen von Arbeiter- und Angestellten in Deutschland in der Zeit der Weltwirtschaftskrise. Das Ergebnis war erschütternd. Das Ergebnis war erschütternd, hatte aber Horkheimer, der ein sehr kluger Mann war, hat da rechtzeitig die politischen Konsequenzen rausgezogen, nämlich, dass tatsächlich unter den vor allem Arbeitern und Angestellten, die der Linken zuneigten, dass die leider gar keine sehr stabilen demokratischen Überzeugungen hatten. Und es ist genau das, was dann 1933 passiert ist, dass die nicht damals, kann man sich gar nicht vorstellen, nicht in Kontinentaleuropa war Deutschland, hatte die stärkste Arbeiterbewegung zur Zeit der Weimarer Republik in ganz Kontinentaleuropa, war die Hoffnung für viele, viele andere Länder, nicht, die brach 1933 zusammen wie ein Kartenhaus. Und die Arbeiter- und Angestelltenuntersuchung hatte das in gewisser Weise 1932 schon vorweggenommen. Und das trug eben auch zu dem enormen Renommee des Instituts bei, nicht, dass man tatsächlich in der Gegenwart etwas erforschen kann. Ich sage das jetzt nur so en passant, das ist ja eigentlich dann diese Erfahrung, diese empirische Erfahrung ist eigentlich der Grundstock dann später für die Authoritarian Personality, also die größte Studie, die das Institut in den Vereinigten Staaten gemacht hat. Da haben wir auch jetzt sozusagen, brauchen wir gar nicht die Wissenschaftsgeschichte zu beschimpfen, sondern viel schlimmer noch die Medien in Deutschland. Das steht ja periodisch immer wieder, steht das in der deutschen Presse, dass wenn überhaupt über autoritäre Persönlichkeit geschrieben wird, wenn mal so Hintergrundartikel im periodischen Abstand kommt, immer das gleiche wie das letzte Mal in der, war das glaube ich vor ein paar Jahren in der Zeit, stand dann in der Zeit stand dann irgendwie drin, ja, nicht, und hatten schon die autoritären kritischen Theoretiker hatten schon die autoritäre Persönlichkeit der Deutschen erforscht. Das ist überhaupt nicht über die Deutschen, Authoritarian Personality. Ne? In den Authoritarian Personality, das ist eine Untersuchung von 1944 mit amerikanischen Probanden, ne? Hat mit Deutschland nur vermittelt etwas zu tun, sondern es ging darum, dass bei einem absehbaren Sieg über den Faschismus das Interesse sehr, sehr groß war, herauszubekommen, ist die amerikanische Bevölkerung trotzdem anfällig für Autoritarismus? Das ist der Inhalt dieser Studie. Der Inhalt dieser Studie, dann als Horkheimer und Adorno nach Deutschland zurückgekehrt sind, beziehungsweise in die Bundesrepublik gekommen sind, nach 1948, 1949, dann haben sie eine eigene Studie gemacht, die heißt völlig getarnt, heißt die Gruppenexperiment. Da kommt irgendwie gar keiner drauf, aber Gruppenexperiment, wenn Sie mal in der Bibliothek dieses Dinges habhaft werden, das ist hochinteressant, nicht? Weil es eine Untersuchung über die Einstellung der Deutschen 1951 ist, zu Nationalsozialismus und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich eine großartige Sache, wurde leider nicht fortgeführt, weil Horkheimer hatte damals die Idee, man müsste sowas periodisch machen, mit alle paar Jahre so etwas machen, und dann hätte man sozusagen ein Dokument darüber, wie der Bewusstseinsstand der Deutschen sei im Umgang mit dem Nationalsozialismus. Leider nur eine Untersuchung, 51 gemacht worden, ging nicht weiter. Okay, ne, wäre heute von diese Studie ist schon von großem Wert, aber wäre natürlich noch viel besser, wenn das wirklich regelmäßig gemacht worden wäre. Nur, also kritische Theorie. Der Begriff der kritischen Theorie, der sich eben entwickelt hat zwischen 1937 und eigentlich dann, als sie zurückgekehrt sind, 48, 49. Also das ist sozusagen eigentlich die richtige Entstehungsperiode, die genetische Periode der kritischen Theorie, nicht die genetische Periode der kritischen Theorie. Also im Exil entstanden ist natürlich ganz klar die Reflexion, die die kritische Theorie zu der kritischen Theorie gemacht hat, ist einerseits, das war ein Grundgedanke von Horkheimer, den er auch sehr konsequent dann durchgeführt hat, war im Grunde genommen die kritische Theorie von der Parteipolitik abzutrennen oder überhaupt von staatlicher Machtpolitik abzutrennen. Parteipolitik hieß, dass es vorher so gewesen war, dass ja im Rahmen der Sozialdemokratischen Partei, ja, man glaubt es kaum, ne? In den 20er Jahren nicht, gab es noch eine große marxistische Tradition in der Sozialdemokratischen Partei mit sehr, sehr klugen Leuten, aus der ist dann auch später ein kritischer Theoretiker hervorgegangen, nämlich Franz Neumann. Nicht? Der kam eigentlich aus der Sozialdemokratie. Aber, und natürlich von der Kommunistischen Partei auch die kritische Theorie abzutrennen, eine differenzielle Linie dort einzuziehen, weil das war natürlich ganz besonders durch die Parteipolitik der Kommunistischen Partei, dass irgendwie die theoretische Arbeit eben untergeordnet wurde den jeweiligen politischen Linien. Ein ganz bedeutendes Schicksal und das eben als warnendes Minitekel an der Wand stand, war natürlich Georg Lukács. Nicht der Georg Lukács, der ja ein berühmter Intellektueller gewesen war, schon während des Krieges und dann, der hat in Heidelberg studiert und war dem ganzen deutschen Intellektuellen war dann natürlich bekannt, der Georg Lukács, der sich dann mit Geschichte und Klassenbewusstsein versuchte, als Theoretiker der ungarischen KP zu profilieren und dann zwischen die Mühlen eben des Stalinismus geriet und eine Selbstkritik nach der anderen veröffentlichte. Also ein abschreckendes Beispiel dafür auch eben, wie der theoretische Gedanke durch die Verbindung mit der Macht ruiniert wird. Und das war sozusagen das Negativkonzept, das Horkheimer hatte und vor Augen hatte, das abzutrennen. Und das ist sozusagen etwas, was viele Leute, die sich mit kritischer Theorie nie beschäftigt haben, dass denen das überhaupt nicht klar geworden ist, dass eben gerade eben dieses Erfahrung, nämlich nicht nur des Scheiterns der deutschen Revolution, sondern dann ganz offensichtlich 1936 bis 1938, das war so der absolute Turning Point in der Einschätzung der Sowjetunion, nicht begann mit den Moskauer Schauprozessen, diese großen Säuberung 1936 bis 1938, dass es implizit ein ganz starkes Motiv für die Herausbildung der kritischen Theorie war. Warum erzähle ich das so langatmig? Ich erzähle das einfach deswegen, weil zur kritischen Theorie etwas konstitutiv gehört, was gar nicht in den akademischen Rahmen passt und was dann in der Theorie-Geschichtsschreibung untergegangen ist. Nämlich das Konstitutiv für die kritische Theorie ist das, was ich die gesellschaftsgeschichtliche Erfahrung nenne. Also Theorie und Erfahrung ist eigentlich das Grundthema von Horkheimer, Adorno und so weiter, der Zusammenhang von Theorie und Erfahrung. Deswegen auch nicht irgendwie, die Vorstellung war nicht irgendwie zurück zur akademischen Philosophie, Schulphilosophie, 36, 37, zur Schulphilosophie. Es gibt keinen Weg zurück zur Schulphilosophie, ne? Sondern ne, es muss eine soziologisch informierte Theoriebildung sein. Ne? Eine soziologisch informierte Theoriebildung sein. Und, aber auch nicht in dem Sinne eines akademischen, sozusagen eines akademischen Spartendenkens. Ne? Und da kommt eben für die kritische Theorie und die kritischen Theoretiker etwas Besonderes hinein, nämlich Erfahrung kann man nur denken mit dem damals modernsten intellektuellen Instrumentarium, nämlich der freudschen Psychoanalyse. Und das sehen Sie ja nicht, dass es nirgendwo sonst zusammen ging in den allen unterschiedlichen marxistischen Richtungen. Da gab es mal ein paar Versuche von Leuten, Psychoanalyse in den Marxismus reinzubringen, alles abgeblockt worden. Nur in der kritischen Theorie nicht, wird das tatsächlich zu einem Erkenntnis, nicht einem Erkenntnisquell. Nämlich, das heißt, die grundsätzliche Frage, wie werden die großen gesellschaftsgeschichtlichen Veränderungen, wie werden die von den einzelnen Menschen verarbeitet? Das ist eigentlich der Kern, nicht? Der auch von Authoritarian Personality. Es geschehen weltgeschichtliche Veränderungen und wie werden die aber von den Individuen werden die verarbeitet? Keine Kollektivpsychologie, keine Klassenpsychologie oder sonst etwas, nicht? Sondern wirklich ein Reflektieren darauf, gesellschaftsgeschichtlicher Veränderungen als individuelle Erfahrung. Das ist ein konstitutiver Gegenstand der kritischen Theorie. Und das ist auch das, was die kritische Theorie dann eben so besonders gemacht hat, dass eigentlich die erste Gruppe von Theoretikern überhaupt gewesen ist, die erkannt hat, was sich eigentlich in 39, was sich da verändert hat, 39, 41, mit dem Überfall auf die Sowjetunion, zunächst mit dem Auslösen des Krieges durch den nationalsozialistischen Griff nach der Weltmacht, um dass tatsächlich in dieser Geschichte die Vernichtung der europäischen Juden eine ganz zentrale Rolle spielt. Und das, was die kritische Theorie, sozusagen, was für die kritischen Theoretiker oder für die kritische Theorie so als ein besonderes Signum gilt, ist eben, dass das in absoluter Gleichzeitigkeit gedacht ist, zum Geschehen. Nicht irgendwie später, 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre später, sondern in absoluter Gleichzeitigkeit. Und das ist sehr dramatisch, auch das zu verfolgen, wie das in die Reflexion der kritischen Theorie eingeht. Und ich finde das sehr nett von Ihnen, Herr Plass, dass Sie diese lobenden Worte von Herrn Tiedemann über mich da zitiert haben. Aber tatsächlich, jetzt mal Theoriegeschichte, ist es schon interessant, dass ich habe 1966 angefangen, in Frankfurt zu studieren. Gerade war die negative Dialektik herausgekommen. Und da ging ich zu einem Assistenten von Adorno und der schenkte mir sein eigenes Buch und schrieb da eine Widmung rein und dann unterhielten wir uns halt über die negative Dialektik von Adorno. Ich war ein ganz junger Student und da sagte er zu mir, ein sehr, sehr kluger Mann, ich habe viel von dem gelernt, er sagte zu mir, das einzig Aktuelle an Adornos Buch ist das Impressum. Ich war total schockiert, aber sozusagen nicht, das war nicht die Auffassung, negative Dialektik, ne, out of time, das 1966 schien out of time zu sein. Das ist hochinteressant, wenn man sich das mal klar macht. Und ich weiß nicht, weil ich besonders klug war oder sonst etwas, sondern es war eher so, mich hat das so sehr, sehr schockiert, weil ich hatte das Buch gerade gelesen und irgendwie war ich eben auch zu diesen Meditationen zur Metaphysik gekommen und das waren eigentlich so, ja, das waren die Fragen, wo du gemerkt hast, da ist einfach darüber nachgedacht worden, es ist nicht verschwunden, diese Geschichte, sondern diese Geschichte ist ein Teil, ist wirklich ein Teil der Gegenwart. Und dann, nicht, gerade wenn es da irgendwie so gegen Seite 500 hat man sich dann da durchgelesen, dann kommt es plötzlich so am Ende des Buches so ein neuer kategorischer Imperativ. Okay, das weiß man nicht, der kategorische Imperativ. Nicht, kann man sagen, ist ja in der idealistischen Moralphilosophie eigentlich das Pointierteste, was man sich überhaupt ausdenken kann, der kategorische Imperativ. Ne? Denken und Handeln so einzurichten, nicht? Dass man weiß, dass man nicht etwas tut, nicht? Was den anderen in seiner Freiheit beschränkt. Das heißt, dass man also das Denken an den anderen, ne, dass man das in sein Handeln, jedes Handeln ist gesellschaftlich, das ist schon enorm bei Kant gesellschaftlich aufgeladen, der kategorische Imperativ. Das heißt, ich meine, das ist ein schöner moralischer Anspruch, ne, bei all dem, was man tut, ne, dass man nicht denkt, nicht die Freiheit des anderen nicht zu beschneiden und zu gefährden. Und dass Adorno das so reinnimmt, so pointiert, am Ende wirklich einer ganzen Summe, da geht es ja durch die die negative Dialektik, das geht ja durch die gesamte Geschichte und Philosophiegeschichte, das sozusagen, es ist eigentlich eine Antwort auf Hegel, auf das hegelische System, was da versucht wird, 1966 von ihm. Und dass er dann an der pointiertesten Stelle darauf kommt, Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe, dass das so pointiert auf Auschwitz hinaufläuft. Nicht, das sehen Sie an, das sehen Sie an, im Grunde, das ist kritische Theorie, das ist Adorno, das ist die gesellschaftsgeschichtliche Erfahrung, das ist nicht akademisch gedacht. Das ist die außerakademische Erfahrung ist das Entscheidende. Und das ist auch die Kritik eben am Idealismus. Die Kritik am Idealismus ist tatsächlich nicht, wir arbeiten als Theoretiker, wir arbeiten mit Begriffen, aber für die Begriffe ist konstitutiv das außerhalb des Begriffs, das Nichtbegriffliche. Oder in der philosophischen Sprache das Nicht-Identische. Das Außerbegriffliche. Und das ist nicht, das gehört zum Begriff der Erfahrung bei Adorno hinzu, dieses Nichtbegriffliche. Dieses nichtbegriffliche Element ist konstitutiv für die Theorie. Wenn dann jemand kommt und kurze Zeit darauf, vielleicht ein, zwei Jahre später, Adorno 1969 gestorben, ein, zwei Jahre später schreibt, die kritische Theorie ist nicht anschlussfähig, man muss auch dieses Wort, hätte man sich besser überlegen sollen, Assoziationshorizont ist nicht günstig mit Anschluss. Also die kritische Theorie ist nicht anschlussfähig, weil sie verdunkelt wäre. Verdunkelt wäre durch eine Perspektive aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und jetzt müsste man doch irgendwie anders an die ganze Sache ran. Das erinnert doch sehr stark an das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte oder sonst irgendwas. Kapitel zu, nehmen das Grundsätzliche. Und das ist klar. Wenn ich im Grunde genommen eine evolutionistische Theorie der Kommunikation machen will, dann muss ich das in irgendeiner Weise marginalisieren. Das heißt, also die gesellschaftsgeschichtliche Erfahrung kann nicht so entscheiden, kann nicht so entscheidend sein, weil ich sonst diesen ganzen Evolutionismus, der Fortgang irgendwie von früher waren die Leute halt ein bisschen beschränkt, und so weiter, aber durch die kommunikativen Kompetenzen, Sie merken schon, das ist eine Bildungstheorie, das ist eine Bildungstheorie, die Theorie des kommunikativen Handelns, und deswegen hat die auch so viel Erfolg in den 70er und 80er Jahren gehabt, Ausweitung des Bildungssektors, und so weiter, die Leute konnten sich sagen, ja, kommunikatives Handeln, soziale Kompetenz, wir entwickeln die, wir sind das Subjekt dieser kommunikativen Kompetenz, und all das andere, ist natürlich irgendwo, Geschichte und alt und überholt und was brauchen wir das, und so weiter. Sieht doch ganz gut aus, mit der Entwicklung der kommunikativen Kompetenz. Und so ist es irgendwie plötzlich marginalisiert. Ich versuche das jetzt auf den Punkt zurückzubringen, das heißt konstitutiv für die kritische Theorie, jedenfalls so, wo der Name stimmt, kritische Theorie. Warum kritisch? Denn warum muss die kritisch sein? Nicht irgendwie, weil wir alles besser wissen oder sonst irgendwas und das ist alles ziemlich am Wissen, wenn man immer Adorno unterstellt, so elitär gewesen und so. Alle Leute sind blöd und so weiter, dann kommt die kritische Theorie und sagt, erklärt allen, warum sie falsches Bewusstsein haben und so. Ist alles Quatsch. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht wirklich im Kern darum, diese gesellschaftsgeschichtliche Erfahrung, den zentralen Punkt des 20. Jahrhunderts, nämlich Auschwitz und der Archipel Gulag. Auschwitz und der Archipel Gulag, das sind die zentralen Punkte. Diese in eine, sozusagen daraus die theoretischen Konsequenzen zu ziehen. Und die theoretischen Konsequenzen, und das haben viele völlig übersehen, diese theoretischen Konsequenzen können Sie nachlesen in der Dialektik der Aufklärung. Das ist das Buch. Das ist das Buch, das das reflektiert. Und die Leute denken irgendwie, geht es irgendwie um Odysseus und so, gebildete Leute, und so weiter, alte Gymnasialbildung, Odysseus und so weiter und so fort. Nein, da geht es um was anderes, da geht es um die Konstitution des bürgerlichen Subjekts. Das ist der Punkt. Warum nicht die Geschichte des bürgerlichen Subjekts, das ja eigentlich eine Emanzipationsgeschichte als konzipiert ist als Emanzipationsgeschichte, warum die scheitert? Warum die scheitert? Und was bedeutet das? Und da sehen Sie auch zum Beispiel, manche Leute denken irgendwie, Dialektik der Aufklärung, das ist irgendwie ein anti-aufklärerisches Buch. Viele Leute haben das so gelesen. Nein, das Gegenteil ist natürlich nicht, das Gegenteil ist doch der Fall. Nicht so, das heißt, eine Dialektik, die sich ihrer Grenzen nicht bewusst, eine Aufklärung, die sich ihrer Grenzen nicht bewusst ist, die schlägt um in totalitäre Menschenbeherrschung. Das heißt also, wir müssen die Grenzen der Aufklärung bestimmen. Die Grenzen der Aufklärung bestimmen. Nur dann können wir wirklich eine Aufklärung leisten. In diesem Sinne habe ich dann mein Buch über Antisemitismus dann Grenzen der Aufklärung. Ne? Grenzen auf. Formulierung nicht von mir, sondern ist natürlich von Horkheimer und Adorno die Formulierung. Sozusagen, ist aber eigentlich, ich habe das irgendwie als intellektuellen Auftrag empfunden, sozusagen das genau zu bestimmen. Nicht anti-aufklärerisch, nicht, sondern eine über sich selbst reflektierende Aufklärung. Nur die ist möglich, nicht, nur die hat überhaupt die Chance, die Phänomene wirklich zu fokussieren. Und Sie sehen das zum Beispiel nicht, dass eine ihrer Grenzen nicht bewusste Aufklärung, das ist vielleicht jetzt ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass einem das klar wird, weil die haben das damals nicht explizit gemacht. Das ist implizit, man muss genau lesen. Ne? Wenn man es genau liest, ne, dann kommt man irgendwie dahinter. Ne? Wenn man es genau liest. Das eine ist ja, das, was all diese Leute wie Nolte und so weiter überhaupt nicht begriffen haben. Der Schrecken des Archipel Gulag hängt damit zusammen, der besondere Schrecken, der eben ein anderer Schrecken ist als der nationalsozialistische Schrecken. Und das heißt nicht in irgendeiner Weise, dass ich irgendwas relativieren will oder sonst etwas. Als gesellschaftsgeschichtliche Katastrophe steht das durchaus nebeneinander. Der besondere Schrecken ist der, dass tatsächlich der Typus der Menschenbeherrschung wieder in der Sowjetunion sich etabliert hat. In den 20er und 30er Jahren, dass der verknüpft war mit aufklärerischen Elementen. Sozusagen das eine, alle Grenzen überschreitende Aufklärung. Einerseits zur Legitimation beigetragen hat, zur Legitimation des großen Terrors beigetragen hat und auch zur Praxis beigetragen hat. Die Menschen, die du zu Volksfeinden erklärst hast, die sind auch welche. Und dann zählt ein Menschenleben plötzlich nichts mehr. Und das hängt wiederum alles auch mit der Transformation der marxischen Theorie in Marxismus, Leninismus zusammen und so weiter und so fort. Will ich jetzt hier, vielleicht können wir in der Diskussion nochmal drauf kommen. Aber nicht sozusagen, es ist ein anderer Kern. Dieser Schrecken hat eine andere Genesis als der nationalsozialistische Schrecken. Kommen aus einer anderen Quelle. Nicht? Beim Nationalsozialismus ist man ganz klar, nicht, es ist anti-aufklärerisch und von vornherein anti-aufklärerisch. Nicht? Und das Schreckliche eben, würde ich sagen, das besonders Schreckliche eben am Archipel Gulag ist sozusagen, dass aus einer aufklärerischen Tradition kommt. Und all das steckt drin in der Dialektik der Aufklärung. Und dann steckt noch ein Element drin, was die meisten Theoriehistoriker nicht kapiert haben und was auch viele Leute bis heute nicht kapieren, in der Dialektik der Aufklärung, 1944 geschrieben, mit einem Nachklapp 1947 geschrieben, die berühmten Elemente des Antisemitismus sind noch später entstanden, eben im 47, im Vorfeld nämlich der großen Antisemitismusuntersuchung, die sie in den Vereinigten Staaten gemacht haben, aber die Dialektik der Aufklärung im Kern ist die 1944 im amerikanischen Exil entstanden. Und was viele Leute überhaupt nicht begriffen haben, weil sie gar nicht denken, dass es irgendwie was Besonderes ist, es ist eine Reflexion auch einer amerikanischen Erfahrung. Und das hat dieses Buch überhaupt so stark gemacht. Und das macht es auch so bedeutend, dass man es auch heute genau lesen muss. Berühmteste Kapitel in diesem ganzen kleinen Buch, das berühmteste Kapitel ist das Kapitel über Kulturindustrie. Man fragt, Sie müssen mal die Sekundärliteratur darüber lesen, man könnte verzweifeln. Können die Leute nicht lesen? Was ist denn da los? Also völlig kaputt. Das ist ja grauenhaft, völlig an der Realität dieses Textes vorbei. jetzt mal ganz einfach philologisch, ne, muss man sich die Sachen angucken, an der Realität dieses Textes vorbei. Auch, selbst wenn man ein bisschen, wenn man etwas mehr über die Hintergründe weiß, dann wird einem das sowieso völlig klar. Erstens, Kulturindustrie ist ein ironischer Begriff. Ein ironischer Begriff. Die meisten denken, Industrie und so weiter, das ist schlimm und furchtbar, lehnen wir ab. Nein, es ist ein ironischer Begriff, im Grunde genommen, dass aus einem etwas Handwerklichen, nämlich der geistigen Produktion, einem Handwerklichen, ein Modell geworden ist dafür, sich an Industrie, an erfolgreichen, nämlich Elektro und Stahl, zu orientieren. Und die Ersten, die das gemacht haben, überhaupt, die sich selbst so bezeichnet haben, nicht, dass es nicht Horkheimer oder Adorno, sondern es ist da, wo sie gelebt haben, nämlich in Hollywood. Die Hollywood-Filmindustrie, die haben gesagt, deswegen ist der Oscar entstanden. Der Oscar ist entstanden, hier feiert sich die Industrie selber. Das ist ein Teil der ganzen Industriekults im New Deal gewesen. Und darüber haben die sich lustig gemacht. Also es ist ein ironischer Begriff, der Begriff der Kulturindustrie. Es ist nicht deswegen schlecht, weil die industriellen Produkte schlecht sind, sondern es hat etwas mit der Selbstüberschätzung eigentlich intellektueller Produktion zu tun. Das ist der kritische Gegenstand. Sie sehen es in der Gleichzeitigkeit, direkt daneben, neben der Dialektik der Aufklärung 1944, ist Adornos Minima Moralia entstanden. Minima Moralia waren ein Geschenk für Max Horkheimer zu seinem 50. Geburtstag. Das ist bestimmt nicht, wenn Sie da mal genau im Buch nachgucken, das besteht aus 150 Aphorismen. Adorno hat das Aphorismen genannt. Thomas Mann hat ganz richtig gesagt, und so, das sind vielleicht Long Aphorisms, Short Essays. Also das stimmt eher mehr. Die sind ja bis auf wenige, wie Zwergobst und so. Das Ganze ist das Unwahre und so weiter. Das sind wirklich Aphorismen, nicht? Aber ansonsten sind es eigentlich ja kurze und kleine Essays. Wenn Sie das Buch mal in die Hand nehmen, auch da müssen Sie die sekundäre, nein, müssen Sie nicht. Nur wenn Sie die Sekundärliteratur dazu lesen, Sie glauben es einfach nicht. Sie glauben bis in die jüngste Zeit hinein, das wird als total anti-amerikanisches Buch rezipiert. Das ist völlig idiotisch. Das ist überhaupt nicht der Zusammenhang. Das liegt aber daran, nicht, dass das sozusagen veröffentlicht wurde, dann in Deutschland 1951, glaube ich, ist die erste Ausgabe von Minima Moralia, kommt in ein total anti-amerikanisches intellektuelles Klima rein. 1951. Wird auch genauso gelesen und so rezensiert. Aber über sozusagen das, was in dem Buch vorgenommen werden ist, wenn Sie es mal genau da durchlesen, und das lohnt sich wirklich, das Buch genau zu lesen, kann man auch immer mal so ein Short Essay, kann man irgendwie mal am Abend lesen, so einen, und sich dann ein paar Gedanken darüber machen. Merken Sie, das ist so dicht, das ist so reflexiv, und da steckt eigentlich eben genau der Inhalt auch, das korrespondiert total zum intellektuellen Inhalt von der Dialektik der Aufklärung. Und dann merken Sie das. Das kann gar nicht so sein. Das kann gar nicht so sein. Ich habe das ja in meinem Adorno-Buch herausgearbeitet, zum Beispiel. Der wirklich persönlich beste Freund von Adorno in der Zeit in Hollywood war Fritz Lang. Der kann also sozusagen nicht irgendwie den ganzen Laden abgelehnt haben oder sonst etwas. Das stimmt irgendwie nicht. Ne? Auch dieses Bild irgendwie, dieser Adorno, der ging immer nur in die Oper, nicht, und so weiter, und Kino fand er Mist oder so, das ist alles Quatsch. Nicht? Die haben Tag und Nacht haben die über Film diskutiert, da in Hollywood, als sie da im Exil gelebt haben. Das war das Wichtigste, oder haben sich immer überlegt, ne? Überlegt irgendwie, was kannst du im Film machen und was kannst du unter diesen Produktionsbedingungen machen, wie kannst du da Sachen einschmuggeln. Ne? So haben sich eben auch überlegt, dass sie der Lehrer Schönberg, ne, und so weiter, nicht, dass er auch mal eine Filmmusik schreibt, ne, und so weiter und so fort. Gibt es sehr interessante Sachen, wie der sich dann mit den Filmbossen da überworfen hat, der Schönberg. Hat kein Blatt vom Mund genommen. Aber, sozusagen, ne, 1947 hat Adorno zusammen mit Hans Eisler ein Buch geschrieben, das hieß Composing for the Films. Das ist ein Buch, wenn Sie das in die Hand nehmen, das ist glücklicherweise jetzt wieder veröffentlicht, eine Originalfassung wieder veröffentlicht worden. Composing for the Films, da sehen Sie schon gleich. Was, Adorno? Kritische Theoretiker? Ja, das haben die sich überlegt. Nämlich, wie schaffen wir das, den Hollywood-Komponisten beizubringen, wie man gute Filmmusik schreibt? Das ist wirklich mit Beispielen, Notenbeispielen und so weiter, wie mache ich einen gute Filmmusik. Also man ist irgendwie völlig daran vorbei, dass hier verachtungsvolle, klassisch E-Musik, nicht verachtende Leute da irgendwie kommen, U-Musik verachtende Leute aus Deutschland gekommen sind und so weiter. Das stimmt überhaupt nicht. Ne? Sondern die haben versucht, da einzusteigen und tatsächlich etwas anzubieten, wie man das zum Besseren verändern kann. Und das macht auch diesen Charakter eigentlich der kritischen Theorie aus. Und das gibt auch dieses Licht für Authoritarian Personality, die dann kurz danach entstanden ist. Ne? Ich sage schon, Element des Antisemitismus ist der theoretische Teil, der 47 geschrieben wurde, und dann begannen die Studien. Ne? Antisemitism among American Labor, das war eine Untersuchung unter amerikanischen Arbeitern, Antisemitismus unter amerikanischen Arbeitern, und daraus hat sich dann Authoritarian Personality als Studie entwickelt. Ne? Die Idee dabei war, tatsächlich zu überprüfen, wie stark ist das demokratische Potenzial unter diesen Bedingungen der gesellschaftlichen Entwicklung. Und das ist nämlich der dritte starke Teil, der völlig übersehen worden ist von den meisten Leuten, der dritte starke Teil, der zur Dialektik der Aufklärung gehört und eben zur kritischen Theorie gehört. Neben Auschwitz und Archipel Gulag, daneben existiert die Analyse der amerikanischen Erfahrung. Das heißt also, hier verändert sich etwas. Okay. Was ist nun Amerika? Amerika, und das kann ich jetzt nur hier ganz kurz machen, ohne Sie hier lange aufzuhalten. Aber Amerika ist entscheidend als Erfahrung für die kritische Theorie, nämlich Amerika wurde von Ihnen erkannt als das fortgeschrittenste Land unter das einen bürgerlichen Ausgangspunkt hatte, bürgerlich-gesellschaftlichen Ausgangspunkt hatte. Okay, können wir jetzt hier nicht bis in die Einzelheiten gehen, aber sozusagen in der Literatur, auch in der Literatur gilt das ja eben, dass uns Amerika ist einerseits vergleichbar mit den bürgerlichen Gesellschaften, wie sie im 19. Jahrhundert entstanden sind, in Europa entstanden sind, und gleichzeitig ist es anders. No? Die Leute aber sozusagen, die das dann diese Schriften 51 folgende rezipiert haben, denen ist dieses zweite nicht aufgefallen. Ne? Also, dass Amerika auch anders ist. Ne? In der Literatur heißt es eben American Exceptionalism. Ne? Das heißt also, die Amerika als Ausnahme. Ne? Und um so etwas zu begreifen, einen solch komplexen Zusammenhang zu begreifen, nicht bedarf es eben einer Theorie, nicht nur des Augenscheins. Darüber muss man nachdenken. Ne? Und das haben die gemacht. Die haben darüber nachgedacht. Wenn Sie einen ganz kleinen Aufsatz von Adorno lesen, ganz späten Aufsatz, 68 hat er den geschrieben, heißt Wissenschaftliche Erfahrungen in Amerika. Das ist ein sehr, sehr schöner Aufsatz. Hat er für einen amerikanischen Sammelband, hat er den geschrieben, ist dann ins Deutsche zurückgebracht worden. Sehr, sehr schön. Bringt er das eigentlich alles auf den Begriff, was eben, das sind nicht nur wissenschaftliche Erfahrungen, sondern es sind seine Erfahrungen, die er in Amerika gemacht hat. Und es ist auch eigentlich seine Konzeption der kritischen Theorie, die er dort in diesem kleinen Aufsatz vorstellt. Aber das zieht sich eigentlich durch das ganze adornische Werk hindurch. Nämlich, es geht darum, um die Geschichtlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Die Geschichtlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft. Warum ist das so interessant, die Geschichtlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft? Erstens, Amerika ist eine Ausnahme gegenüber Kontinentaleuropa. Amerika musste sich in die Vereinigten Staaten mussten sich nie gegen ein feudalistisches Ancien Regime durchsetzen, ne? Sondern Amerika war von Anfang an eine bürgerliche Gesellschaft, ne? Ohne irgendwelche Könige und Aristokraten gab es nicht in Amerika. Und das macht diese ganze Dynamik eben auch. Ne? Die Dynamik auch, haben Sie ja selbst noch im letzten Western, ne? Das ist eine Scheingewege, ne? Bürgerliche Verhaltensweisen, ne? Treffen auf unmittelbare Natur. Ne? Okay, das ist natürlich alles Mythos und so weiter, wissen wir, ne? In Biologie, aber ne? Sozusagen, das gehört irgendwie so konstitutionell eben zu Amerika eben hinzu. Und sozusagen die wahre Geschichte ist eben dieses bürgerliche Gesellschaft von Anfang an ohne feudale Opposition oder Ancien Regime. Und das macht auch diese ungeheure Dynamik der amerikanischen Gesellschaft aus, auch in der Krisenhaftigkeit. Ne? Denken Sie an die Weltwirtschaftskrise, wie die USA erfasst hat, das machen sich die wenigsten Leute klar. Nicht? Hier hatten wir gerade 6 Millionen Arbeitslose in Deutschland, nicht? Und schon den Nationalsozialismus an der Macht. Nicht? In Amerika ist das richtig ausgefochten worden, dieses Ding ausgefochten worden. Und das war eben die entscheidende Erfahrung, nicht? Dass tatsächlich der New Deal dann mit Roosevelt gesiegt hat in dieser Auseinandersetzung und eigentlich damit das Modell geschaffen hat, aus dem dann der Westen nach 1945 hervorgegangen ist. Ne? Dieser Wohlfahrtskapitalismus oder wie der große Galbraith das genannt hat, Affluent Society, ne? Überflussgesellschaften. Sozusagen mit all diesen Thematiken und so, da haben wir uns noch heute auseinanderzusetzen, nämlich weil ja dieses irgendwann 1990 an ein Ende gekommen ist. Und da komme ich jetzt eigentlich auf den Punkt. Das heißt, diese ganze geschichtliche Reflexion ist irgendwie notwendig, um zu verstehen, wie eine kritische Theorie weiterleben kann, beziehungsweise sich neu konstituieren muss. Konstitutiv, sage ich, ist außergeschichtliche Erfahrung. Und außergeschichtliche Erfahrung bedeutet eben, dass es bis ins Theoretische hinein, ja, es kann nicht eine rein akademische Theorie sein. Sondern muss diese außertheoretische Erfahrung, nicht, muss es in sich, nicht, muss die kritische Theorie in sich aufnehmen, wenn sie überhaupt diesen Namen verdienen will. Und da ist natürlich das Entscheidende, würde ich sagen, jetzt in thesenhafter Verkürzung, ist diese Erfahrung das, was sich 1989-90 abgespielt hat. Das ist eine konstitutive Veränderung. Die Gesellschaft weltgeschichtlich hat sich verändert. Hat sich verändert und man kann sagen, dass die kritische Theorie, wie sie von Horkheimer begründet worden ist, war eine Theorie des Short Century. Ja? Das heißt also des kurzen 20. Jahrhunderts. Kurzes 20. Jahrhundert, halt, übernehmen das vom Hobsbawm, diese Einteilung, nicht? Dass man sagt, das kurze 20. Jahrhundert ist eingegrenzt, nicht durch die Oktoberrevolution 1917 und den Zusammenbruch des Realsozialismus 89-90. Deswegen kurzes Jahrhundert, das ganze 20. Jahrhundert einnimmt. Natürlich vor dem Hintergrund zum Long Century. Das Long Century könnte man sagen, ist das bürgerliche Zeitalter und könnte sagen, das ist von der französischen oder amerikanischen Revolution von 1776, 1789 ausgehend bis 1914, bis zum Ersten Weltkrieg. Das Long Century. Und jetzt würde ich sagen, wenn ich gesellschaftsgeschichtlich darüber reflektiere, das Long Century, das war das bürgerliche Zeitalter. Das war wirklich das bürgerliche Zeitalter. Nicht das Wichtige in Long Century ist eigentlich, was man immer sagt, das Zeitalter der Nation. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Am Ende des Long Century, 1914, existierten in Europa 9 Nationen. In Europa. Jetzt gucken Sie mal, wie viel es heute gibt. Na, sehen Sie schon, das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Also nicht, aber stimmen tut es, dass sich die bürgerliche Gesellschaft etabliert hat. Alle waren nicht, eigentlich im Grunde genommen ganz Europa war und auch das rückständigste Land, nämlich Russland, war auch tatsächlich nicht von der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft bestimmt. Das war ja der Auslöser dann der Oktoberrevolution, für die Oktoberrevolution, dass eben schon eine Durchkapitalisierung stattgefunden hatte, auch in Russland stattgefunden hat. Okay. Also, Long Century, Short Century. Man kann sagen, nicht in dem Sinne, Long Century, nicht. Das war, jetzt wenn wir es theoretisch sagen wollen, Zeitalter von Karl Marx, Durkheim, Max Weber. Das waren die großen Theorien, nicht des bürgerlichen Zeitalters. Short Century, nicht, da sehen Sie das nicht, Short Century, da ist ganz klar nicht die kritische Theorie und die ist, denkt über diesen Rahmen schon hinaus, nicht über diesen Rahmen schon hinaus, sich nur auf die Geschichte der westlichen Gesellschaften zu beziehen. Ich sagte bereits, implizit konstitutiv ist die Erfahrung Archipel Gulag, Sowjetunion, ganz wichtig. Sehen Sie, erste Schrift von Friedrich Pollock 1928, der sowjetische Planstaat. Dann 1953, sehr, sehr wichtiges Buch von Herbert Marcuse, Kritik des Sowjetmarxismus, 1953, gemacht worden. Also als implizites Thema hat das immer existiert. Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Ich will Sie jetzt dann nicht mit den Einzelheiten langweilen, aber es war schon die Idee davon da, dass das Ganze nicht auf Europa und Amerika beschränkt ist. Deswegen ein sehr, sehr frühes Interesse eigentlich in China gewesen. Und der Mann, der damit am meisten beschäftigt war, war Karl Wittfogel. Erst dann später haben sie sich mit dem überworfen, mit dem Karl Wittfogel. Aber der Wittfogel war ein sehr, sehr interessanter Typ, auch persönlich ein sehr, sehr interessanter, verrückt, aber interessant. Interessanter Typ, aber der hat sich eben sehr, sehr früh für China interessiert und ist dann sehr berühmt geworden mit dem seinen Begriff der hydraulischen Gesellschaften. Ne? Die hydraulischen Gesellschaften greifen eigentlich diese Idee auf, dass es eine andere Form von Gesellschaftsentwicklung gibt, die man irgendwie, sozusagen, wenn man es polemisch sagt, asiatischer Despotismus. Ne? Es gibt also eben bestimmte Formen von gesellschaftlicher Organisation, die eigentlich eine bürgerliche Entwicklung nicht zulassen und eben zu eben despotischen Gesellschaftsformen führen. Das sind die sogenannten hydraulischen Gesellschaften. Wollen wir jetzt nicht in die Einzelheiten eingehen, aber es ist unglaublich wichtig, wenn wir über heute reden wollen. Das eine ist, wenn wir über heute reden wollen, ganz klar ist nicht, dass eine kritische Theorie, die heute sein muss, nicht, muss diese amerikanische Erfahrung, nicht, muss die amerikanische Erfahrung bedenken. Das heißt, was hat sich da eigentlich geändert? Wir können jetzt, der ontologische Schein ist weg in Amerika, nämlich am Anfang war es bürgerliche Gesellschaft, das war immer so und es wird immer so bleiben. Sie sehen, das ist bis in die Grundfesten, gerade jetzt, ne? Das wird wirklich bis in die Grundfesten erschüttert. Da ist etwas geschehen, Also das heißt, dieser Schein der amerikanischen Ontologie, möchte ich das mal philosophisch ausgedrückt nennen, dieses ewige Amerika, das ist irgendwie mit dem Ende des Short Century auch zu Ende gegangen. Hat auch viel damit zu tun, der aktiven Zerstörung des amerikanischen Traums. Und die Reagan Revolution gehörte schon dazu, zu dieser aktiven Zerstörung. Wenn das nicht so belastet wäre, würde ich sagen, die Reagan Revolution hatte wirklich anti-amerikanische Elemente. Das muss man sagen. Das ging nicht auf jeden Fall, nicht, das ist ganz klar. Nicht. Und Sie sehen das, wie das ja auch in der Tea Party-Bewegung heute ist. Es geht unheimlich gegen dieses. Es sind auf Sachen, die es schon früher gab. McCarthyismus gewesen. Es geht gegen dieses liberale Amerika. Und auch in Teil linksliberale Amerika, das eben auch anders, nicht anders geworden ist. Allein die ethnische Zusammensetzung Amerikas ist anders. Die ist anders geworden. Die hat sich verändert. Das hat sich verschoben. Auch in, nicht? Selbst der größte Blödmann kann heute nicht mehr sagen, irgendwie, Amerika ist eine Verlängerung von Europa. Oder die Fortsetzung der europäischen Geschichte. Der hat die amerikanische Realität überhaupt. Da muss man durchfahren. Angucken. Wer, wie, was ist. Ne? Und dann merkt man sofort, das stimmt ja alles überhaupt nicht. Aber Europa, das ist ne, Lateinamerika und Afrika und Asien. Ne? Und so weiter. Das ist alles das Amerika von heute. Und stellt dafür für uns eben auch diese Fragen noch pointierter, komischerweise, als sie sich schon für Adorno gestellt haben. Aber, es ist dann schon irgendwie, also ich würde sagen, was sie alles mit vielleicht schlechten, das sind eigentlich gar keine Begriffe, sondern eher Labels. Auch Multikulturalismus ist eigentlich eher ein Label, das hat viele Schwächen. Das ist kein richtiger Begriff. Ne? Und das ist sozusagen, es ist auf der einen Seite ein Moment der Kritik, tatsächlich wie die kritische Theorie ausüben kann, nämlich kritisieren die Begriffslosigkeit. Dieses Labeling von gesellschaftlichen Veränderungen. Und Multikulturalismus gehört auch dazu. Ne? Weil das gibt so viele falsche Vorstellungen, die in Multikulturalismus geweckt werden. Als ob es alles verschiedene Kulturen wären. Also Kulturen, irgendwelche feststehenden Sachen wären. Nicht? Nicht? Die einen sind halt Spanier und die anderen sind so und so. Das ist alles Quatsch. Ne? Völliger Unsinn. Ne? Sondern das, was man sagen, tatsächlich ist, und deswegen wirklich. Ich würde jetzt sagen, um das genauer zu bezeichnen, ne, es ist etwas, was aber alle westlichen Gesellschaften inzwischen betrifft und nicht nur die westlichen, Ethno-Heterogenität. Ne? Das heißt also, und da sehen Sie nicht, im Grunde genommen war das eine negative Utopie des Short Century, nämlich die Utopie der ethnischen Homogenität. Am brutalsten überhaupt. Ne? Das muss ja nicht weit gehen. Am brutalsten war Deutschland. Ne? Das war ganz klar. Nicht? Das war ein Sie können nicht der Massenmord an den europäischen Juden war ein ethnisches Homogenisierungsprogramm. Das war ein ganz klarer Fall. Das andere sollte verschwinden. Also im Hetero, das sollte verschwinden. Und das ist ein ganz aktuelles Problem der Gegenwart, der gegenwärtigen Gesellschaften, auch im Zuge, gerade im Zuge dessen, was wiederum nur mit Globalisierung nur gelabelt wird. Ja, Globalisierung, das heißt erstmal gar nichts, alles und gar nichts. Na, das ist auch kein Begriff, das ist eben ein Label, ein Etikett, was ich da irgendwie draufklebe auf einen Prozess, den habe ich aber noch gar nicht verstanden, diesen Prozess. Ne? Sondern der Prozess, der sich hier abspielt, ist, das würde ich sagen, ist ein Prozess globaler Gleichzeitigkeit. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte. Das heißt, was hier geschieht, nicht, hat in diesem Augenblick schon eine Wirkung am anderen Ende der, nicht, am anderen Ende der Welt. Ne? Und wissen wir, ne, was ist das? Ein Erdbeben in Haiti? Ne, das hat unmittelbare Folgen. Wer geht da hin? Wer hilft da? Und so weiter und so fort. Und wie ist das organisiert? Wie kommt das? Und alles kommt auch wieder zurück. Ne? Eine diese, zu dieser globalen Gleichzeitigkeit. Ne? Früher war das alles zeitverzögert. Ne? Zeitverzögert. Man könnte sagen, eine Short Century war eigentlich das mit dem Begriff von Ernst Bloch sehr gut bezeichnet, nicht Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Es war zwar gleichzeitig, aber die Sachen waren unglaublich ungleichzeitig. Aber sozusagen, und das ist, glaube ich, ein ganz starker Punkt, der irgendwie für die Analyse der Gegenwart bestimmt ist und das eigentlich wieder ein Ausgangspunkt der kritischen Theorie sein kann oder einer erneuerten kritischen Theorie sein kann, ist irgendwie, dass man diese globale Gleichzeitigkeit versucht zu verstehen. Ich nenne jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel, was ich damit meine mit globaler Gleichzeitigkeit. Das ist auch die Darstellungen in der Öffentlichkeit, die geben die gar nicht wieder, diese globale Gleichzeitigkeit, sondern verzerren die eher. Nicht? Aber das ist doch eigentlich im Grunde genommen der Zusammenbruch dieses realsozialistischen Systems 1989, der fing an im Juni 1989, haben die meisten vergessen. Nämlich mit den Tiananmen-Platz. Das heißt nicht, dass das wurde nämlich der Tiananmen-Platz, der Protest auf dem Tiananmen-Platz, die wurden sozusagen zu einer der Gretchenfrage in allen realsozialistischen Ländern. Wie halten wir es? Ne? Wie halten wir es mit Wahlen? Es ist nicht mehr angemessen. Wir können das nicht mehr so machen. Und dann kam die chinesische Partei sich da entschlossen, mit absoluter Brachialgewalt zuzuschlagen. Und da war das eigentlich für jeden klar im Blocksystem. Und da war es auch so eine Egon-Krenz dahin gefahren und hat gesagt und so weiter, ja, habt ihr gut gemacht. Damit war die Legitimation endgültig weg. Und so war das jetzt in allen Ländern passiert. Das heißt, ein ganz, ganz wesentlicher Anstoß. Und dann sehen Sie das auch. Für mich eben dieses Beispiel. Haben Sie sich ja dieses Bild im Kopf. Sonst gehen Sie mal unter YouTube, kann man heute noch nachgucken, der sogenannte Tankman. Ich finde das unglaublich beeindruckend. Da kommen die Panzer fahren da auf dem Tiananmen und dann kommt er da mit seiner Tasche, unbewaffnet, geht auf den ersten Panzer zu, die ganze Panzerei stoppt natürlich. Ne? Und dann steigt er auf diesen Panzer und spricht mit der Besatzung. Ne? Wir wissen nicht, wie diese Geschichte geendet ist. Für ihn ist ganz bestimmt ganz schlecht geendet, ne? Diese Geschichte. Ne? Aber das zeigt dann etwas. Ne? Zeigt etwas. Diese Konfrontation eigentlich einer ungeheuren Macht, einer ungeheuren Gewalt und wiederum eines Protests dagegen. Und ich glaube, das ist irgendwie etwas, an das man eben anknüpfen kann. Was Adorno formuliert das in den Minima Moralia, sagte, dass die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, sich nicht von der Macht der anderen und der eigenen Ohnmacht dumm machen zu lassen. Und damit haben sie eigentlich im Grunde genommen, einen Impuls für kritische Theorie. Und ebenfalls ist es eben so, was ich eben versuchte zu sagen. für die kritische Theorie, oder eine erneuerte kritische Theorie, ist es enorm wichtig, eigentlich im Grunde genommen mit dem noch im Short Century, im 20. Jahrhundert vorherrschenden Eurozentrismus zu brechen. Und ich meine das wirklich ganz ernst. Das ist keine moralische Angelegenheit. Sondern das heißt, dass diese Erfahrung, ich nehme das jetzt mal exemplarisch, die chinesische, wir können auch über die indische sprechen oder die brasilianische. Dann sitzen wir morgen Mittag hier. Okay, also ich versuche es jetzt mal exemplarisch zu sagen. Die chinesische Erfahrung ist eben auch, ist eine besondere Erfahrung. Aber niemand kann sagen, dass die uns nichts angeht. Das ist nicht irgendwie mal fern Land, irgendwie früher Entwicklungsland und so weiter und so fort und ungleichzeitig und dann haben wir nichts zu tun oder irgendwelche fremden Barbaren oder sonst etwas. Sondern es ist die chinesische Entwicklung ist so aufs Engste verknüpft mit der globalen Entwicklung. Das ist ja auch heute ganz klar, nicht? Dass in dem Augenblick das chinesische Zentralkomitee, die kriegen Nervenzusammenbrüche, wenn die Wall Street runtergeht. Vor 30 Jahren wäre das den Schnurz, die haben die gelacht, haben gesagt, jetzt endlich kriegen sie eins aufs Haupt oder so. Heute ist es die zittern, wenn es mit der Wall Street schlecht steht. Weil die hängen damit richtig drin in diesem ganzen Geschichte. Also da sieht man, dass etwas anders geworden ist. Das heißt aber eben auch, die chinesische Entwicklung der letzten 20 Jahre, die so atemberaubend ist, zeigt eben, wenn wir auf der einen Seite amerikanische Gesellschaft analysieren, die Dynamik der amerikanischen Gesellschaft, dazu gehört, als Pendant gehört die Dynamik der chinesischen Gesellschaft. Und die ist zweifellos anders. Es gibt etwas, es gibt wiederum etwas so, wie wir es bei Europa und USA im 20. Jahrhundert gehabt haben, es gibt etwas Identisches, aber auch das andere. Und das erfordert ein theoretisches Denken. Dazu müssen Sie theoretisch denken, sonst kriegen Sie das nicht, sonst bleiben Sie irgendwie im Augenschein hängen. Und das ist konstitutiv in dem Sinne nicht, das ist konstitutiv für eine kritische Gesellschaftstheorie. Das heißt irgendwie, um auf die Essentials noch einmal zu kommen, warum ist kritische Gesellschaftstheorie nötig? Kritische Gesellschaftstheorie ist nötig und ich würde sagen, ich kann mir gar keine andere sinnvolle Theorie vorstellen, weil sie eben diese gesellschaftsgeschichtlichen Erfahrungen aufgreifen. Akademische Theorie erfasst das überhaupt nicht, was der Ausgangspunkt ist. Der Ausgangspunkt bedeutet ja irgendwie, was verknüpft eigentlich die Theorie mit Leben? Was verknüpft die mit dem gesellschaftlichen Leben? Sieben Milliarden Menschen gibt es auf der Welt. In diesem Augenblick, wo wir uns hier unterhalten, hungern weit über 1 Milliarde Menschen. Wenn Sie dann nochmal in die Meditation zur Metaphysik, wenn Sie nach Hause kommen und dann mal negative Dialektik aufschlagen, Meditation zur Metaphysik aufschlagen, finden Sie diese Stelle, das über Überlebensschuld. So, eigentlich ist es im Grunde genommen nicht, dass wir hier sitzen, uns gut unterhalten können, auch nachdenken können, auch über kritische Sachen nachdenken können, verdanken wir auch einem Stück Zufall, dass wir hier sitzen und nicht woanders. In diesem Moment. Das heißt also, hier ist ein ganz starker, außertheoretischer Antrieb. Was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Welt, darüber nachzudenken, wie ist es möglich, bei dieser enormen Entfaltung der Produktivkräfte, dass weit über 1 Milliarde Menschen in jedem Moment hungern. Da irgendwann, mit dem Begriff der Überflussgesellschaft kriegen wir das nicht mehr zusammen. Das heißt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt. Zweiter Ausgangspunkt für Reflexion, für Nachdenken. Der zweite Punkt ist, auf diesem Hintergrund haben wir eigentlich eine Entwicklung, auch eine langfristige Statistik der letzten 50 Jahre, die zur Affluent Society gehört, zur Überflussgesellschaft. Die Gesellschaft, das Maß gesellschaftlicher Unzufriedenheit ist in den Ländern mit dem größten Wohlstand am höchsten? Darüber muss man einfach nachdenken. Wie kommt das? Ne? Wie ist das irgendwie möglich? Also nicht, dass Sie jetzt denken, ich will irgendwie sagen, ein Arm lebt sich's gut oder sonst etwas, nicht? Sondern das ist, ne? Oder muss man sagen, gesellschaftlicher Unzufriedenheit. Was bedeutet das eigentlich? Ne? Was bedeutet das? Darüber muss man, natürlich hat das mit Entfremdung, Verdinglichung und so weiter all Dingen zu tun, ne? Diesen Prozessen. Aber das sind, ich zähle Ihnen jetzt nur abbreviatorisch zum Schluss ein paar konstitutive Momente auf, wo man anfängt, weiter nachzudenken. Wir haben etwas, das ist ein großes theoretisches Problem, aber das hat von praktischer Relevanz. Wir haben so etwas, könnte man sagen, unter dem Gesichtspunkt der globalen Gleichzeitigkeit, etwas der Aufhebung der Klassengesellschaft auf dem Boden der Klassengesellschaft selber. Wir haben große Schwierigkeiten, die Leute klassenmäßig zu lokalisieren heutzutage. Große Schwierigkeiten. Deswegen sehen Sie, dass andere Sachen da eingezogen werden, nach Augenschein, Ethno oder sonst irgendwas. Aber sozusagen, das ist Oberfläche, das ist Schein, das stimmt auch irgendetwas nicht. Das heißt also, Bedingungen für die Klassengesellschaft sind vorhanden. Das merkt man ganz deutlich, wenn man mal arbeitslos geworden ist, merkt man es ganz deutlich. Aha, das stimmt doch, ihr müsst mal da von der alten Klassengesellschaft. Ganz eindeutig. Auch nicht, wenn es da abgeleitet, Bildungswagen. Hamburg, Bildungswagen, da brauche ich ja nichts zu sagen. Das ist die Klassengesellschaft sofort sichtbar. Absolut sichtbar, da kann mir keiner erzählen, es gibt keine Klassengesellschaft mehr. Also es springt ins Auge. Auf der anderen Seite gibt es aber eben sozusagen die Konstitution, die Selbstverortung. Die Selbstverortung fragen sich mal selbst, zu welcher Klasse rechne ich mich eigentlich? Das ist ja mal auch lustig, wenn Sie soziologische Untersuchungen haben. Alle wollen Mittelstand sein. Das ist total irre. Das kann doch gar nicht, wahr sein. Okay, also selbstverständlich. Irgendwas stimmt. Also die Relation. Wo bin ich, wie verorte ich mich selber in der Gesellschaft? Könnte ich sagen. Also das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, nämlich tatsächlich, dass das Bewusstsein mit der Gesellschaft, das Bewusstsein der Einzelnen mit der Gesellschaft in Veränderung nicht Schritt hält. Und da passiert etwas. Könnte man eben sagen, ich würde jetzt ganz pointiert, thesenhaft können wir in der Diskussion haben, es hat etwas mit eben Erfahrungsverlust zu tun. Erfahrungszerstörung zu tun. Der gesellschaftliche Prozess zerstört Erfahrung. Und das ist ganz wichtig, Erfahrung zu restituieren. Dazu gehört also, wie das alte Anknüpfen an Psychoanalyse oder psychoanalytische Erkenntnis. Wie kann man Erfahrung restituieren? Schwierige und wichtige Aufgabe. Last but not least, Roosevelt hat in einer seiner letzten Reden, die eine ganz tolle Rede ist, sicher eine der besten Reden, die je gehalten wurden, hat er gesagt, das war 44, was er gesagt hat, als Kriegsziel formuliert hat, für eine zukünftige Welt, und das würde ich sagen, das ist fast so groß wie das Versprechen der Klassenlosigkeit, wie sie in der alten Marxischen Utopie drin steckte. Es hat er von Freedom from Fear gesprochen. Freiheit von Furcht. Das ist eine lebenswerte Welt, die ist, in der keine Furcht existiert. Muss man sich mal vorstellen, 1944. Ein enorm utopischen Gehalt, diese Vorstellung. Und wenn wir uns die Gegenwart angucken, dann sehen wir, dass es überhaupt nicht die, eigentlich kann man sagen, das 20. Jahrhundert, würde ich sagen, hat zur Universalisierung der Angst beigetragen. Das heißt, deswegen ist es relativ unabhängig auch von den ökonomischen Verhältnissen, dass eigentlich im Grunde genommen jedem klar ist, dass es Bedingungen gibt, in denen ein menschliches Leben nicht viel wert ist und sich keiner drum kümmert. Und das ist irgendwie ein Ausgang. Das ist ein Ausgangspunkt. Und das hat wiederum mit abgeleiteten Fragen zu tun, die ich ganz traditionell sagen würde, Kritik der Gewalt zu tun hat. Dass jeder eigentlich im Grunde genommen, jeder auf diesem Globus diese Angst empfindet, Opfer von Gewalt zu werden zu können und gar nichts daran ändern zu können. Und das würde ich sagen, das ist auch eben eine Kritik an Indifferenz. Ich rede jetzt gar nicht, können wir im Einzelnen drüber sprechen. Aber das, was geschieht, die Realität von Terror, Folter, und übrigens auch das, die korrespondieren miteinander, ne? Terror und Folter, Folter als, auch als staatliches, ne, staatliches Instrument. Das ist etwas, was keine Indifferenz zulässt. Keine Indifferenz zulässt. Und das schließt jetzt irgendwie zu dem Gedanken, den Adorno in diesen Meditationen zur Metaphysik hat, am Ende der negativen Dialektik. Also Überlebensschuld. Das heißt, Überlebensschuld, das ist die Schuld im Grunde genommen. Die Schuld, dass einem das nicht in jedem Moment gegenwärtig sein kann, was in diesem Augenblick an verschiedenen Winkeln der Erde geschieht, das aber, nicht, sagt er in Meditation zur Metaphysik, nicht, sagt er, das zwingt zur Philosophie. Ich würde sagen, das zwingt zur kritischen Theorie. Vielen Dank.